Guten Abend. Dass man im ehrwürdigen britischen Parlament heute nicht aufeinander losging, ist wohl nur den roten Linien am Boden zu verdanken. Sie dürfen von keinem Abgeordneten überschritten werden und trennen nach mittelalterlicher Tradition die Kontrahenten genau um zwei Schwertlängen. Auch wenn heute hier keine Waffen erlaubt sind, sie ging auch heute weiter. Die große Brexit-Schlacht, in der Premierminister Boris Johnson am Abend eine Niederlage einstecken musste. Das Gesetz gegen einen ungeregelten Brexit ging vor anderthalb Stunden durch und nun muss Johnson bei der EU eigentlich beantragen, den bislang für Ende Oktober geplanten Austritt um 3 Monate zu verschieben. Das allerdings will der Premier auf gar keinen Fall und verlangt nun Neuwahlen. Über einen andauernden Kampf um Macht, Mehrheiten und um politische rote Linien, Juli Kurz.
Es ist mal wieder einer dieser Tage in Westminster. Die TV-Sender haben ihre Zelte aufgestellt, während hinter ihnen die Demonstranten für lautstarke Atmosphäre sorgen. Man hat das alles irgendwie in den letzten Monaten schon so häufig gesehen. Und doch, heute nimmt das Brexit-Drama in Westminster noch mal richtig an Fahrt auf. Auch der Premierminister, der sich sicher war, den Brexit nun wirklich zu liefern, bekommt es mit der Macht des Parlaments zu tun. Order. Am Abend stimmen die Parlamentarier für ein Gesetz, das einen No-Deal verhindern soll. 327 stimmen dafür, 299 dagegen. Die Pläne von Boris Johnson, im Zweifelsfall mit einem No-Deal auszusteigen, vom Unterhaus blockiert. Zwar muss es das Gesetz erst noch durchs Oberhaus schaffen, vor der Zwangspause, doch Boris Johnson zieht schon am Abend das nächste Register, Neuwahlen. Ich will keine Neuwahlen, das Volk will keine Neuwahlen, aber dieses Unterhaus lässt mir keine andere Wahl. Lasst das Land entscheiden, wen es als Premierminister will. Und deshalb beantrage ich Neuwahlen. Johnson will, dass die Wahl vor dem EU-Gipfel am 15. Oktober stattfindet. Nur braucht er für Neuwahlen eine Zweidrittelmehrheit. Und Labour ist nicht bereit, dem Premier so schnell aus der Klemme zu helfen. Ganz das Gegenteil. Erstmal soll ein Austritt ohne Deal sattelfest ausgeschlossen sein. Das Angebot von Neuwahlen ist wie der Apfel beim Schneewittchenmärchen. Es ist vergiftet mit einem Austritt ohne Deal. Deshalb lasst uns erst das Gesetz durch alle Kammern bringen. Und dann können wir Neuwahlen bekommen, damit wir nicht ohne Deal aussteigen. Boris Johnson wird wohl abwarten müssen und regiert derweil ohne Mehrheit im Parlament. Denn der Premier hatte bereits gestern die 21 Abgeordneten aus der Partei ausgeschlossen, die gegen die Regierung gestimmt haben. Und so nutzen Tory-Granden die Debatte heute im Parlament auch, um sich von ihrer Partei zu verabschieden, wie der Enkel von Winston Churchill. Ich habe 37 Jahre diesem Haus gedient und es hat mich mit immensem Stolz erfüllt. Ich bin sehr traurig, dass es so enden muss. Es sind bewegende Zeiten in Westminster und mit Sicherheit wird es bald wieder einen dieser Tage geben.
Ja, fragen wir Annette Dittert in London. Annette, hat sich Johnson verzockt oder folgt dies alles einem ganz gewieften Plan, der am Ende gut ausgehen könnte?
Ich glaube beides. Sein Plan war schon von Anfang an, das Parlament und seine eigene Partei so zu provozieren, dass er einem Politik- und wahlmüden Volk diese Neuwahlen, die er so dringend braucht, als etwas verkaufen kann, zu dem ihm dieses nutzlose Parlament gezwungen hat. Und so hat er das auch heute schon angetextet und anmoderiert. Gleichzeitig aber hat er wohl nicht mit diesem Widerstand aus seiner eigenen Partei gerechnet und auch wohl damit nicht, dass Labour ihm diese Neuwahlen erst einmal gar nicht geben will. Denn so wie es im Moment aussieht, wird er die erforderliche Zweidrittelmehrheit dafür heute Abend bei der Abstimmung nicht bekommen. Dennoch aber muss es natürlich irgendwann in diesem Herbst Neuwahlen geben, denn seit gestern hat Johnson seine Mehrheit im Parlament verloren und ist damit ja auch de facto handlungsunfähig. Also so kann es nicht bleiben.
Aber wie würden diese Neuwahlen dann laufen, wenn es jetzt schon so feindselig ist? Wie würde dann der Wahlkampf aussehen?
genau so. Das kann man auch jetzt schon sehen, wenn man ihm zuhört. Und er ist ja bereits im Wahlkampfmodus. Dann kann man davon ausgehen, dass dieser Wahlkampf extrem aggressiv und polarisierend wird. Boris Johnson wird das Parlament gegen das Volk ausspielen versuchen. Er wird sagen, das Parlament will euch, dem Volk, euren Brexit wegnehmen, ihn einfach sinnlos verzögern, während ich euren Willen, den Willen des Volkes, umsetzen werde, fristgerecht zum 31. Oktober mit oder ohne Deal. Das verdreht natürlich die Tatsachen, denn ohne Deal, dafür hat keiner vor 3 Jahren gestimmt, aber das ist Johnson erst einmal egal. Aber erst einmal muss er diese Neuwahlen überhaupt bekommen. Und wie gesagt, heute Abend sieht das noch nicht danach aus. Boris Johnson rechnet damit, dass er die gewinnen kann. Deswegen sind die für ihn so wichtig. Nicht nur, weil er jetzt keine Mehrheit hat, sondern weil das auch von Anfang an seine Strategie war. In den Umfragen liegt er immer noch weit vor Jeremy Corbyn. Aber bis es soweit kommt, wie gesagt, da wird noch viel Wasser die Themse herunterfließen. Erst einmal muss er sie bekommen. Und heute Abend wird das wohl nicht der Fall sein. Wir erwarten das Ergebnis der Abstimmung innerhalb der nächsten 30 Minuten. Also vielleicht auch noch während der Sendung.
Dann schalten wir natürlich sofort wieder zurück zu Ihnen. Danke, Annette. Ja, auch wenn nun das Parlament für das Gesetz gegen einen ungeregelten Brexit gestimmt hat, die Angst davor ist vorerst nicht kleiner geworden, wann immer er auch kommt. Dieser Tunnel durch den Erbenkanal würde dann die neue EU-Außengrenze kreuzen. Und hier, wo bislang der Güter- und Personenverkehr frei hin und her rollen kann, wird sich alles ändern. Es kommt wieder zu Grenzkontrollen, wie man sie früher einmal kannte. Wie sich die Behörden am anderen Ende des Tunnels in Frankreich darauf vorbereiten, das zeigt Sabine Rau.
Calais. Nirgends ist England dem europäischen Festland so nah wie hier. Und genau hier verläuft die Grenze zu Großbritannien. Am Eurotunnel zwischen Calais und dem britischen Folkestone laufen längst alle Vorbereitungen. Seit 3 Jahren bereiten wir uns auf den Brexit vor und wir sind zuversichtlich, dass es dann auch so flüssig läuft wie heute. Bislang heißt es hier freie Fahrt. 5000 Lkw passieren täglich auf Zügen den Tunnel in beide Richtungen. Sie transportieren Waren im Wert von 140 Milliarden Euro pro Jahr. Ein Viertel aller Güter, die zwischen dem Kontinent und dem Vereinigten Königreich gehandelt werden. Zu Stoßzeiten fährt alle 3 Minuten ein Zug durch den Tunnel. Und wenn der harte Brexit kommt? Wenn der harte Brexit kommt, dann machen wir hier wieder richtige Grenzkontrollen. Zusätzliche Kontrolleure wurden dafür eigens eingestellt. Sie haben das Verfahren x-mal geprobt. Bonjour, Monsieur. Ihre Dokumente bitte. Mit dem Scanner werden die Zollpapiere der Lkw-Fahrer kontrolliert, denn nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU und damit aus der Zollunion müssen alle Waren deklariert werden. Jeder Lkw auf dem Weg nach England wird dann hier abgefertigt. Für die Fahrer kann das heißen, warten. Für mich als Fahrer bedeutet das alles nichts Gutes. Für mich heißt das viel Arbeit, doppelte Arbeitszeit. Wir haben mehr Wartezeiten und mehr Papierkram. Währenddessen suchen sie hier mit Hunden weiterhin nach Flüchtlingen, die immer noch die gefährliche Reise auf den Lkw wagen, trotz aller Kontrollen. Auch das ist Calais. Jetzt wartet die Crew am Eurotunnel gespannt auf die Entscheidung in London. Und gibt sich gelassen. Brexit, hier ist man bereit.
Und wir betreten die deutsche Bühne und linsen schon mal durch den Vorhang. Denn die SPD sucht seit heute einen Vorsitzenden oder besser noch gleich 2. Nachdem die letzte Chefin entnervt abgegangen war, fand sich zunächst niemand für die Hauptrolle, die ja zuletzt auch nicht gerade die eines strahlenden Helden war, sondern vielmehr die einer tragischen Figur. Nun also gibt es ein Casting und siehe da, der Andrang ist groß und die Erwartung auch. Denn das Publikum entscheidet am Ende wohl auch, ob der Vorhang für die große Koalition fallen wird. Über das erste Vorsprechen heute in Saarbrücken, Martin Schmidt.
Ich muss darum bitten, nur zum Schluss zu klatschen, weil das alles abgeht von der Zeit jetzt.
Ich muss jetzt mich ein bisschen kürzer fassen.
Und letzter Satz, liebe Gesine.
Ich möchte meinem Boris hier nicht die Redezeit stehlen. Herzlichen Dank.
Wer heute auffallen will, muss sich ranhalten. Alle hier in Saarbrücken wollen reden über sich, ihre Konzepte, Visionen. Zeit dafür haben sie kaum. Wer auffallen will, muss in die Vollen gehen. Klare Ansagen statt differenziertem Diskurs.
die Kommunalpolitik, die soll eine größere Rolle in der SPD spielen und die soll auch im Parteivorstand abgebildet sein.
Die Mieten müssen in diesem Land genauso wie die Wohnsituation endlich in den Griff bekommen.
Und es ist seitdem und bleibt absolut ungerecht, dass in Deutschland die Ärmeren so viel früher sterben als diejenigen, die mehr Geld haben.
8 Kandidatenpaare, ein Einzelkämpfer, 2,5 Stunden Debatte. Die Genossen bekommen viel zu hören. Und gleich zu Beginn eine Überraschung vom Kommunalpolitiker-Team Simone Lange und Alexander Ahrens.
Wir haben uns nach langer intensiver Debatte entschieden, dass wir unsere Kraft aus unserer Kandidatur mit all unseren Unterstützern übergehen lassen wollen in das Team von Norbert und Saskia.
Ex-NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken. Sie gehören zu den Kandidaten, für die es hier nicht nur um die Zukunft der Sozialdemokratie geht, sondern auch um die Zukunft der Großen Koalition.
Man kann aussteigen und ich bin sofort dafür, wenn die Weichen für die nächsten Jahre mit der Union nicht mehr gestellt werden können, dann bin ich sofort da bereit, sind wir sofort bereit auszusteigen.
Vor allem er steht für die GroKo, Vizekanzler Olaf Scholz. Es wirkt, als wäre es ihm gerade deshalb wichtig, unter Beweis zu stellen, trotzdem im Herzen ein Linker zu sein.
Ich habe als Arbeitsminister dafür gesorgt, dass zum Beispiel die ersten Branchenmindestlöhne gekommen sind. Ich habe dafür gesorgt, dass es in diesem Land ein Kurzarbeitergeld gab, als es eine große Krise gab. Ich bin der Meinung, dass ich ein echter, truly Sozialdemokrat bin.
Mehr Applaus bekommen am Abend aber andere. Am meisten, ein wenig überraschend, das vorab schon belächelte Team Schwan-Stegner.
Und dazu gehört, weil wir das aus unserer Geschichte wissen, dass wir beim Kampf gegen die rechten Demokratiefeinde in der ersten Reihe stehen. Die müssen wieder raus aus dem Parlament. Dafür müssen wir sorgen. Das ist unsere Aufgabe.
Abstimmen müssen Sie hier heute noch nicht. Dafür gibt es Mitte Oktober den Mitgliederentscheid. Dennoch geht es ab heute vor allem um die eine, die Favoritenfrage.
Also mich haben total überzeugt die Petra Köpping und Boris Pistorius. Die sind total sympathisch, authentisch rübergekommen. Ich fand es klasse, dieses Ost-West-Spiel, einfach zu sagen, wir müssen Brücken bauen.
Stegner und Anna, im Moment, glaube ich, habe ich aufgeschrieben.
Am ehesten die Frau Kampmann und der Herr Roth, weil sie einen sehr dynamischen Eindruck gemacht haben.
Ich habe auf jeden Fall schon mal so eine Vorentscheidung getroffen. Alles Weitere wird sich jetzt in den nächsten Wochen so ergeben.
Die Zeit hat er. Ganze 22 Regionalkonferenzen folgen. Weiterhin mit diesen vielen Kandidaten, vielen Themen, vielen Thesen.
Und diese Deutschland-Tour der SPD kommentiert Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk.
Ja, man könnte spotten über den Wanderzirkus, mit dem die SPD heute die verzweifelte Suche nach ihren neuen Vorsitzenden gestartet hat. Sozi sucht den Superstar. Selbst Genossen mokieren sich über die bizarre Castingshow mit teilweise nur 60 Sekunden pro Kandidat für komplizierte Antworten auf existenzielle Fragen. Visionen für Gerechtigkeit und gegen Wählerschwund und Verunsicherung in einer Art Instant-Terrine. Schlimmer noch, bis zum Parteitag im Dezember sind die Sozialdemokraten nun mit sich selbst beschäftigt. Brexit hin und Krisen her. Was will die SPD? Was geht noch mit ihr? Nicht nur der Koalitionspartner kann das kaum abschätzen. Auch im Ausland laufen bereits Wetten, ob die Regierung noch hält bis zum Ende. Oder ob wir kurz vor der deutschen EU-Präsidentschaft in Neuwahlen schlittern. Gehen oder bleiben? Darüber entscheidet wohl nicht die Halbzeitbilanz der Regierung, sondern wer es am Ende an die Spitze der SPD schafft. Kein Wunder also, dass Seufzer der Erleichterung aus Kanzleramt und CDU-Zentrale drangen, als mit Olaf Scholz doch noch ein Kandidat der ersten Reihe ins Rennen ging. Wohl der Einzige, der die Regierung regulär zu Ende bringen will, bevor endgültig Schluss sein soll mit der ungeliebten GroKo. Doch das könnte dem Vizekanzler eher schaden und koalitionskritische Duos nach vorne pushen. Die SPD geht auf Risiko. Wer immer als Sieger aus dieser Ochsentour hervorgeht, hat eines schon bewiesen: Stehvermögen. Wenn dann endlich wieder ein verlässlicher Kompass dazukommt, könnte das der SPD aus der Todeszone helfen. Dann hätte der Wanderzirkus doch nicht Spott verdient, sondern Anerkennung.
Tina Hassel kommentierte. Immer wieder und viel zu oft müssen wir darüber sprechen, was Kindern angetan wird, wie sogar Kleinstkinder missbraucht werden. die fürchterlichen Fälle aus den Reihen der katholischen Kirche oder der massenhafte Missbrauch im nordrhein-westfälischen Lüchte sorgten zuletzt für Aufsehen. Doch solche Skandale dürfen nicht verdecken, dass dies keine Einzelfälle sind. Dass Kinder ständig und überall, am meisten zu Hause, aber auch in der Schule oder auf dem Sportplatz Opfer sexueller Gewalt werden. Jetzt fordert der Anti-Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung gesetzliche Regelungen, um denen Schutz zu gewähren, die sich selbst nicht schützen können. Justus Kliss war mit einem Team unterwegs, das sich genau darum kümmert.
Ich bin sehr neugierig, was sich so entwickelt hat, wo Sie das jetzt ausprobiert haben.
Und auch auf die Schwierigkeiten, die es vielleicht gab. Ne? Das ist ja nicht so einfach gewesen mit so vielen Leuten.
Ute Paul und Sanada Rassel beraten in Berlin Schulen, die Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt an Kindern einführen. Ein Baustein des Konzeptes funktioniert an dieser Grundschule schon im Eingangsbereich. Die Tür ist verschlossen, damit Fremde nicht reinkommen können. Schulleiter Markus Schäger öffnet ihnen. Nur ein paar Kilometer weiter. Der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung, Johannes Röhrig, weiß um die Dimension des Problems sexueller Gewalt gegen Kinder. Statistisch gesehen sitzen in jeder Schulklasse in Deutschland 1 bis 2 Kinder, die davon betroffen sind. Auch deshalb wird er gleich verpflichtende Schutzkonzepte in Schulen fordern. Das Team in der Nürtingen-Grundschule um Schulleiter Schäger ist da weiter. Sie haben unter anderem einen Plan erstellt, wie sich Lehrer, Sozialarbeiter und Hortmitarbeiter verhalten sollen, wenn es einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch gibt. Und Regeln für einen achtsamen Umgang mit Schülerinnen und Schülern entwickelt.
Also zum Beispiel, wenn ich ein Bilderbuch vorlese mit den jüngeren Kindern in der Gruppe, ob es da wirklich notwendig ist, ein Kind auf den Schoß zu nehmen oder ob ich einfach sagen kann, nein, das Kind setzt sich neben mich. Ich habe trotzdem eine Nähe, aber ich habe eine größere professionelle Distanz.
Da, wo Kinder sensibilisiert sind, ja auch für die ganze Thematik und wissen, okay, ich lerne im Alltag, ich, mein Körper, meine Gefühle, das ist alles wichtig und das wird wahrgenommen, auch im Kleinsten. Diese Kinder haben eine viel bessere Möglichkeit, in schwierigen Situationen, vielleicht auch sehr schlimmen Situationen zu sagen, oh, das geht gegen das, was ich gelernt habe, das ist anders als das, was ich mitbekomme, von zu Hause, aus der Schule, im Freizeitbereich.
Zurück zu Johannes Röhrig. Er bemängelt, dass der Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt noch viel zu oft vom Zufall oder Engagement Einzelner abhängt.
Ich plädiere dafür, dass die Schulgesetze reformiert werden und dass in die Schulgesetze hineingeschrieben wird, dass Schulen verpflichtet sind, Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt einzuführen und dass sich die Länder auch selbst verpflichten, den Schulen dafür zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Durch seinen Appell kommt heute überraschend Bewegung in die Sache.
Das Geld, was dafür nötig ist, das müssen wir einfach in die Hand nehmen. Es ist aber auch jetzt keine so exorbitante Summe, die wir dafür brauchen, dass das nicht darstellbar wäre.
Vielen Dank und wir sehen uns dann im Oktober, ne?
In der Nürtingen-Grundschule weiß man, dass externe Hilfe und die Weiterbildung aller Beteiligten Zeit und Geld kostet. Es funktioniert, sagt der Schulleiter, wenn sich alle gemeinsam auf den Weg machen, um Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt an Kindern aufzustellen.
Sie gelten als größter Steuerskandal der Bundesrepublik, die Cum-Ex-Aktiengeschäfte. Seit heute wird darüber vor Gericht verhandelt und damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Vor dem Landgericht Bonn sind 2 ehemalige Investmentbanker angeklagt, die den Staat um Steuern in Höhe von rund 400 Millionen Euro gebracht haben sollen. Bei den Cum-Ex-Aktiengeschäften lassen sich Anleger mit Hilfe von Banken einmal gezahlte Steuern gleich mehrfach zurückerstatten.
Ist das Ausnutzen einer Gesetzeslücke eine Straftat? Genau darum geht es vor dem Landgericht Bonn. Der Strafprozess gilt als wegweisend für weitere Beschuldigte und mehr als 100 Finanzinstitute weltweit.
Die Bedeutung des Verfahrens besteht darin, dass es das erste Strafverfahren bezüglich des Cum-Ex-Komplexes ist. Also hier in diesem Verfahren wird und muss geklärt werden, handelt es sich dabei um Straftaten oder nicht.
So funktionierten Cum-Ex-Geschäfte. An dem Tag, an dem Dividenden gezahlt wurden, verschoben zum Beispiel Fonds ihre Aktien. Es wurde damit undurchsichtig. Einige Institute kooperierten und ließen sich eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vom Finanzamt erstatten. Mehrere Milliarden Euro Steuergeld sollen so bis etwa 2012 ausgezahlt worden sein. Danach wurde die Gesetzeslücke geschlossen. Beim Cum-Ex-Skandal geht es auch um die Glaubwürdigkeit des deutschen Staates, sagen Experten. Über ein Jahrzehnt lang sei es der Politik nicht gelungen, Cum-Ex-Geschäfte zu stoppen.
Der Staat wurde beraubt. Er hat das lange Jahre nicht bemerkt. Das ist das eine. Und das zweite ist, er weiß auch nicht, um wie viel er beraubt worden ist.
Die Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafen von bis zu 10 Jahren für die beiden Angeklagten und möchte, dass Gewinne aus diesen Geschäften zurückgezahlt werden. Ein Urteil soll es wahrscheinlich im Januar geben.
Die künftige Chefin der Europäischen Zentralbank Lagarde will die Niedrigzinspolitik im Euroraum fortführen. Sie äußerte sich heute in einer Anhörung vor dem EU-Parlament. Die EZB müsse aber auch die Sorgen der Leute und mögliche Negativeffekte einer solchen Politik im Blick haben, so Lagarde. Die Kritik an diesem Kurs nimmt zu, wie Anja Kohl aus der Frankfurter Börse berichtet.
Eine hochgradig konjunkturstützende Geldpolitik sei für eine längere Zeit gerechtfertigt, sagte Lagarde wörtlich. Es klang, als stünde hinter jedem Wort ein Ausrufezeichen. Noch nie hat eine künftige Führungsperson der EZB schon im Vorfeld derart scharf ihren geplanten Kurs formuliert. Prompt erfolgte Widerspruch vom Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing. Eine neue Zinssenkung werde verpuffen, kein Mittelständler deshalb mehr investieren. Sparer würden weiter belastet, so Sewing. Es gipfelte in der Aussage, langfristig ruinieren diese Niedrigzinsen das Finanzsystem. Welch scharfe Kritik. Schon jetzt kosten die Negativzinsen die Deutsche Bank jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag. Europa brauche Bankenfusionen, so Sewing, doch dafür fehlten die rechtlichen Voraussetzungen.
Das US-Verteidigungsministerium will 3,6 Milliarden Dollar für den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko freigeben. Die Washington Post berichtet, das Geld werde von anderen Projekten abgezogen. Die oppositionellen Demokraten werfen Präsident Trump vor, er handle auf Kosten der nationalen Sicherheit. Im Februar hatte Trump den nationalen Notstand ausgerufen, um am Parlament vorbei Gelder umwidmen zu können. Ende Juli billigte das der oberste Gerichtshof. Die Regierung in Hongkong hat ihr umstrittenes Auslieferungsgesetz komplett zurückgezogen. Bislang lag es nur auf Eis. Die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone Lam kündigte außerdem Gespräche mit allen Teilen der Gesellschaft an. Den Vertretern der Demokratiebewegung geht das nicht weit genug. Sie fordern unter anderem ein allgemeines Wahlrecht. Außerdem baten sie in einem Brief um Unterstützung von Bundeskanzlerin Merkel, die am Freitag in Peking zu Gast sein wird. Der italienische Ministerpräsident Conte hat seine neue Kabinettsliste vorgestellt. Darin ist der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Di Maio, überraschend als Außenminister vorgesehen. Das Innenministerium soll die parteilose Juristin Lamorgese leiten. Sie folgt in dem Amt auf den Chef der fremdenfeindlichen Lega Salvini. Er hatte die Koalition vor 4 Wochen aufgekündigt. Die neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten soll morgen vereidigt werden. Gegen den ehemaligen Fußballnationalspieler Christoph Metzelder laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hamburg soll eine Frau entsprechendes Material von Metzelder über eine Kommunikationsplattform erhalten haben. Gestern gab es daraufhin 2 Hausdurchsuchungen in Düsseldorf. Die ARD, für die Metzelder als Experte tätig ist, erklärte, bis zur Klärung lasse man die Zusammenarbeit ruhen. Metzelder äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Auf den Bahamas hat der Wirbelsturm Dorian mindestens 7 Menschen das Leben gekostet. Es wird befürchtet, dass die Zahl noch steigt, weil die Rettungsmannschaften nur langsam vorankommen. Wie hier am internationalen Flughafen von Freeport sind viele Gebäude weitgehend zerstört. Am US-Bundesstaat Florida zog der Sturm vorbei. Für Süd- und Nordcarolina gibt es dagegen noch keine Entwarnung.
Auch wenn das hier so aussieht wie ein abgehalfteter Gigolo inmitten seiner Häschen, das war er mitnichten. Peter Lindberg war ein wahrer Frauenversteher, als das noch kein Schimpfwort war. Denn er vermochte, die Schönheit der Frauen zu zeigen, ganz ohne Retusche, ohne neue Nase, ohne Bling-Bling. Der Junge aus Duisburg-Rheinhausen, der eigentlich mal Schaufensterdekorateur werden wollte, er stellte später die Frauen ins Fenster, und zwar so natürlich schön, dass diese nicht nur als Kleiderstange herhielten, sondern selbst berühmt wurden. Gestern ist Peter Lindberg im Alter von 74 Jahren gestorben. Nawila Lala erinnert an ihn.
Er hat es geschafft, dass sich Menschen vor seiner Kamera wohlfühlten und ihm vertrauten. Kaum einem anderen Fotografen gelang es so wie Lindberg, die individuelle Persönlichkeit der Porträtierten herauszustellen. Das britische Model Kate Moss in ihrer ganzen Verletzlichkeit. Die Bilder gehen unter die Haut. Schauspielerin Charlotte Rampling ohne Star-Make-up. Mit seinen eindrücklichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen revolutionierte Lindberg vor allem die Modefotografie.
wo Schönheit irgendwie bestimmt wird aus kommerziellen Interessen, habe ich mir vorgenommen, eine andere Schönheit zu zeigen, die davon spricht, von einer bestimmten Wahrheit, die die Leute haben, von einer Sensibilität, die sie haben und vom Mut, sie selber zu sein.
Ein leeres Atelier ohne Modell und ohne Fotograf. Mit diesem aussagekräftigen Foto auf seinem Instagram-Account verabschiedete sich heute seine Familie von ihm. Der Starfotograf hier mit seiner Frau Petra bei der Berlinale im Februar dieses Jahres, einer der letzten großen Auftritte mit Medienrummel. Fotografiegeschichte schrieb er, als er für das Cover der britischen Vogue 1990 Tatjana Patitz, Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell und Cindy Crawford gemeinsam ablichtete, die Geburtsstunde der Supermodels. Einige Models trauern heute öffentlich auf Instagram sowie Crawford und erinnern an die ganz besondere Zusammenarbeit. Es breche ihr das Herz, schreibt Evangelista. An ihrem großen Erfolg in der Modebranche war Lindberg maßgeblich beteiligt, denn er riet ihr, sich die Haare abzuschneiden. Seine Wurzeln hat Lindberg in Duisburg-Rheinhausen. Hier wächst er in den 1940er und 1950er Jahren auf.
Meine Mutter, die wollte unbedingt, dass ich Fliesenleger werde. Und ich wollte eigentlich unbedingt kein Fliesenleger werden. Und was ich werden wollte, war Schaufensterdekorateur. Das war für mich zu der Zeit so das Künstlerischste, was ich mir vorstellen konnte.
Nach der Ausbildung zum Schaufensterdekorateur bei Karstadt in Duisburg studiert er Malerei und kommt darüber zur Fotografie. Ende der 70er Jahre zieht er nach Paris und jettet von dort aus um die Welt.
Ich fühle mich nicht französisch, ne? Eher amerikanisch, aber auch amerikanisch auch nicht. Ich fühle mich eigentlich ein Junge aus Duisburg. Ne? Das hat sich nie geändert und ich glaube nicht, dass das jetzt noch ändern wird.
Trotz allem Glamour der Modebranche ist Lindberg seinen Wurzeln bis zuletzt treu geblieben.
Anlässlich seines Todes zeigt das erste noch einmal ein Porträt Lindbergs aus der Reihe Deutschland, deine Künstler, heute um 0 Uhr. So, und wir gehen noch einmal zurück zu Annette Dittert nach London, wo die Abgeordneten jetzt darüber entschieden haben, ob es zu Neuwahlen kommen soll. Annette, wie sieht die Entscheidung aus?
Ja, die Entscheidung ist ganz klar so ausgegangen, wie wir es eben schon vermutet haben. Boris Johnson hat diesen Antrag auf Neuwahlen klar verloren. Das heißt, er wird keine Neuwahlen bekommen. Das ist die dritte Niederlage in 2 Tagen nur, seit das Parlament wieder zurückgekommen ist aus der Sommerpause. Und das ist eine herbe Niederlage. Das hat er sich so sicher nicht vorgestellt. Denn jetzt ist er wirklich in einer Sackgasse. Und im Moment weiß hier keiner, wie das morgen weitergeht. Ob er noch mal ein neues Gesetz einbringt, um noch einmal Neuwahlen zu versuchen, wir wissen es nicht. Das wird jetzt alles wieder ganz von vorne anfangen morgen.
Vielen Dank für die frischen Informationen. Das wird uns sicher morgen weiter beschäftigen. Danke, Annette Dittert, nach London. Und zum Schluss fehlt natürlich wie immer noch der Blick auf das Wetter. Fragen wir den, der es wissen muss und der da auch schon für uns steht. Sven Plöger.
Ja, bin schon da und habe mich ein bisschen damit beschäftigt, was sich tut und kann vermelden, dass die heute teilweise ja noch hohen Temperaturen in den nächsten Tagen nicht mehr erreicht werden. Also der Sommer ist dann zunächst wirklich mal zu Ende, auch wenn er nach dem Kalender natürlich noch bis zum 23. September dauert. Kann auch noch mal warm werden, aber jetzt haben wir erstmal mit Temperaturen um die 20 Grad oder drunter zu tun. Das war die Vorrede, jetzt kommt der Hauptteil und den eröffne ich mit einem Bild von Thorsten Brehme, gemacht bei Harzgerode. Und schauen Sie mal hier, diese scharfe Kante dieser Cirrusbewölkung, Zirren, das sind die ganz hohen, die sind zwischen 7 und 12 Kilometer hoch, sind Eiskristallwolken und die sind dann hier so Bänder und Bänder und Fädenartig unterwegs gewesen und wie gesagt nochmal deutlich zu erkennen die Kante. Diese Wolken zeigen aber schon, in der Atmosphäre oben wurde es sportlich, viel Luftbewegung. Und wenn wir jetzt als nächstes auf den Radarfilm gucken, dann sieht man das Frontensystem, was sich eben schon annäherte und jetzt den Westen und Nordwesten Deutschlands zunächst erreicht hat und mehr in die Mitte vorankommt. Jetzt reicht es bereits von Mecklenburg-Vorpommern runter bis nach Rheinland-Pfalz und damit sinken die Temperaturen. Heute in Leipzig nochmal 29, morgen haben wir dann angenehme 23 Grad und die Werte gehen weiter zurück. 15-Tage-Trend, wir bleiben in Leipzig und Sie sehen, das ist ein gewisser Schwung nach unten, hier dann Sonntag, Temperaturen von 17, 18 Grad mit gewissen Unsicherheiten. Das kann dann in der Woche drauf nochmal hochgehen, aber auch da sind die Unsicherheiten noch groß. Deswegen halten wir uns da noch ein bisschen zurück und geschlossen. In der kommenden Nacht geht die Front vor allen Dingen im Norden voran. Das heißt, hier kommt sie nach Osten, erreicht auch Oder und Neiße. Im Norden durch Höhenkaltluft. Nach kurzer Pause fängt es dann an mit einzelnen Schauern, kurzen Gewittern. Im Süden passiert noch gar nichts. Temperaturen in Leipzig 15, in Berlin 16, für die meisten 9 bis 14. Hochtäler der Eifel um 6, also da schon frisch. Morgen Vormittag die neuen Schauer und Gewitter im Norden. Die Front, die den Süden erreicht, nachmittags am Alpenrand auch Regen bringt, während im Norden die Schauer weiter ins Land kommen, hin und wieder mit Blitz und Donner, zwischendrin recht freundlich. Im östlichen Brandenburg und in Sachsen 23, 24, sonst meistens 17 bis 22 Grad. Der Wind durchaus frisch dreht hier an der Nordsee auf Nordwest mit Sturmböen. Kurz die Aussichten, da ist das wechselhafte Geschehen ist. Am Freitag noch länger sonnig, am Samstag gibt's die Sonne dann kaum noch.
Vielen Dank, Sven. Und das war's von uns für heute. Hier geht's jetzt weiter mit Sandra Maischberger, die heute unter anderem Peter Maffay und Wolfgang Kubicki erwartet und die Themen der Woche, also natürlich auch die neuesten Wendungen im Brexit, diskutiert. Um 0.45 Uhr meldet sich Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.